zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Läuten wieder die Glocken, mittags um 12, High Noon, auf der Höhe der Zeit, wenn man so sagen darf. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserem ersten Mittagsgespräch nach der Sommerpause. Wir beginnen die Herbststaffel mit einem äußerst spannenden Thema und mit spannenden, prominenten Gästen. Und allein, dass wir sie beginnen, hat schon einen gewissen Meldungswert, denn wir haben dieses Veranstaltungsformat ja im vorigen Mai aus Anlass des Konklaves unter dem Motto Habemus Papam relativ spontan eingeführt und dann auch spontan auf weitere Themen ausgeweitet. Das Ganze hat so viel Zuspruch gefunden, dass wir beschlossen haben, damit weiterzumachen. Ob das jetzt jede Woche klappt, das steht noch nicht fest, aber ich denke mal, an den meisten Mittwochen, zumindest mal bis Weihnachten, erwarten Sie immer um 12 Uhr hier spannende, ähnliche Themen mit ähnlich prominenten und spannenden Gästen wie heute. Immer dienstags informiert dann der Newsletter darüber, den Sie hoffentlich alle abonniert haben. Wir wollen heute einer Frage nachgehen, die ins Mark unserer staatlichen Ordnung trifft und die Demokratinnen und Demokraten in unserem Land deshalb keine Ruhe mehr lässt. Ist die dritte Gewalt in Gefahr? Und dazu begrüße ich die Kölner Professorin für Verfassungsrecht, Völkerrecht und Rechtsvergleichung, Professor Dr. Angelika Nussberger, die früher Richterin und sogar Vizepräsidentin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg war. Herzlich willkommen, Frau Professor Nussberger.
Vielen herzlichen Dank.
Ja, liebe Frau Nussberger, ich freue mich total, Sie wiederzusehen. Vor einem Dreivierteljahr etwa haben wir Ihnen hier in der Akademie den Romano-Guardini-Preis verliehen. Hat das eigentlich bei Ihnen noch so ein bisschen nachgewirkt und ein Echo ausgelöst oder haben Sie inzwischen vielleicht schon weitere Preise bekommen, dass das längst in den Hintergrund geraten ist?
Ja, also der Romano-Guardini-Preis war natürlich ein ganz besonderer Höhepunkt und das klingt sehr wohl nach, sowohl bei mir als auch bei meiner Familie. Es war ja eine sehr schöne gemeinsame Feier. Und auch bei dem Laudator Andreas Voskuhle, mit dem ich ja auch zusammenarbeite, das ist eine schöne gemeinsame Erinnerung.
Ja, sehr schön. Ja, auch bei uns im Haus hier ist alles jetzt vor der Sommerpause nochmal lebendig geworden, weil wir ja hier die Preisverleihung jetzt im letzten Heft der Debatte groß dokumentiert haben. Auch auf YouTube ist die ganze Veranstaltung zu sehen. Kann das nur wärmstens empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen. Haben Sie denn insgesamt den Eindruck, dass jetzt über den Unibetrieb hinaus und über die Wissenschaft hinaus auch das öffentliche, gesellschaftliche Interesse an Ihrem Fach, an Ihrer Kompetenz zurzeit anwächst aufgrund der politischen Lage?
Ja, auf alle Fälle, soweit man eben Völkerrecht macht, aber auch Verfassungsvergleich. Und ich denke, beide Fragestellungen, beide Forschungsgebiete stehen sehr stark im Mittelpunkt der Debatte aufgrund der Konflikte, die nicht gelöst werden können und bei denen man eben das Völkerrecht als potenziell ohnmächtig einschätzt, ist die Frage sehr oft, was man doch völkerrechtlich tun kann. Und die andere Frage, die uns ja heute beschäftigt mit der Justiz, da schaut man ja auch ins Ausland und sieht, was dort vielleicht nicht gut gelaufen ist und wo man vielleicht aus Fehlern lernen kann, bevor man sie selbst macht.
Also merkt man zumindest, dass unsere Gesellschaft so ein bisschen aufwacht in dieser Hinsicht und das Interesse an Reflexion über diese Fragen steigt. Das ist ja schon mal kein schlechter Befund. Mich hat damals das besonders beeindruckt, Ihr Kinderbuch, Kinder- und Erwachsenenbuch, Frei und Gleich, hat das eine gute Verbreitung gefunden?
Ich denke schon. Also jetzt werden ja im November die Feiern zum 75-jährigen Jubiläum der Europäischen Menschenrechtskonvention stattfinden. Und da hat mich das Justizministerium eingeladen, in Berlin zusammen mit der Illustratorin Frau Susanne Berner das Buch bei Gymnasiasten oder Schülern insgesamt aus Berlin vorzustellen und mit den Schülern und Schülerinnen zu diskutieren und dann auch sich Gedanken zu machen, wie man überhaupt pädagogisch über Menschenrechte mit jungen Menschen sprechen kann. Das finde ich ja so eine schöne Beziehung in die Feierstunde.
Ja, wir merken ja, wie wichtig es ist, gerade auch die jüngere Generation wieder für diese Dinge zu sensibilisieren, die wir vielleicht alle zu lange für selbstverständlich gehalten haben. Also ich wünsche dem Buch auch große Verbreitung. Wer es nicht hat, muss es kaufen, sage ich an dieser Stelle. War gerade sehr schön und nochmals vielen Dank, dass Sie da sind. Ja, meine Damen und Herren, jetzt begrüße ich damit den anderen Gast unserer heutigen Veranstaltung, und zwar den höchsten Repräsentanten der dritten Staatsgewalt in Bayern, Herrn Dr. Hans-Joachim Hessler, den Präsidenten des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs und zugleich des Oberlandesgerichts München, nicht zu verwechseln mit dem Bayerischen Obersten Landesgericht, dessen Wiedererrichtung er ab 2018 auch noch quasi nebenbei gestemmt und verantwortet hat. Lieber Herr Dr. Hessler, physisch sind Sie ja sehr oft als Ehrengast bei uns im Haus, also auch endlich einmal, möchte ich fast sagen, als inhaltlicher Impulsgeber und Gesprächspartner auch Ihnen ein herzliches Dankeschön, dass Sie sich heute die Zeit für die Akademie nehmen. Herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind.
Ja, Herr Bode, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Diesmal muss ich nicht zum Englischen Garten fahren zu Ihnen, sondern dürfte gleich in meinem Büro sitzen bleiben. Und ich finde es auch sehr gut, dass Sie das wichtige Thema, das Sie heute anreißen, auf die Tagesordnung gesetzt haben und dass wir uns heute darüber ein bisschen unterhalten können.
Ja, ganz meinerseits. Ich habe im Internet gefunden, bei Ihrem Amtsantritt hatten Sie ein Interview gegeben und darin unter anderem als Ihre Aufgabe benannt, Zitat, den Erhalt des Rechtsstaats abzusichern, unter anderem. Wird Ihnen da nicht eigentlich jeden Morgen beim Zeitunglesen ein bisschen mulmig zumute angesichts dieser Herausforderung?
Nee, die Herausforderung ist groß, Sie sagen das. Sie wird offensichtlich auch immer größer, weil man ja genau sieht, dass der demokratisch verfasste Rechtsstaat auch ganz stark von der Funktionsfähigkeit der dritten Staatsgewalt abhängt. Und das wissen ja die Leute, die so wie wir Fans des Rechtsstaats sind, aber die Leute, die es mehr in der autoritären Richtung möchten, wissen das ja auch und versuchen dann ja auch die dritte Staatsgewalt in ihrer Wirkfähigkeit einzuschränken. Und deswegen ist das eine Riesenaufgabe, die jeden Tag im Grunde besteht und natürlich, wie Sie sagen, auch anwächst. Auf der anderen Seite bin ich auch immer noch etwas zuversichtlich, weil ich ja sehe, wie stark das Vertrauen immer noch zur dritten Staatsgewalt ist. Die Bürger wenden sich an uns, also nicht nur an die sogenannten Fachgerichte, also an die normalen Gerichte oder sie vertrauen in Strafgerichten oder sie wenden sich stark an die Verwaltungsgerichte, sondern sie vertrauen auch immer noch, glaube ich, auch wenn man Umfragen glaubt, vor allem dem Bundesverfassungsgericht, was immer noch in höchstem Ansehen steht, aber auch beispielsweise den Landesverfassungsgerichten, sehen wir auch daran, dass wir sehr oft angerufen werden und also viel Arbeit haben.
Ja, das teile ich sehr gerne, diese verhalten optimistische Einschätzung. Trotzdem müssen wir uns um den langfristigen Bestand unserer verfassungsrechtlichen Ordnung heute so viele Sorgen machen wie noch nie in dem Dreivierteljahrhundert, seit sie besteht. Das vertiefen wir ja gleich auch noch. Also Ihre Grundstimmung, höre ich daraus, ist jetzt eher verhalten optimistisch oder vielleicht sogar beschwingt kämpferisch?
Ja, so zwischen beiden würde ich mal sagen irgendwie. Aber schon noch optimistisch und kämpferisch muss man da auch immer ein bisschen sein, weil ich glaube, das ist auch etwas, was sich lohnt, wo es sich lohnt, Einsatz zu bringen und auch durch die tägliche Arbeit zu zeigen, dass der Rechtsstaat noch funktioniert. Es wird ja auch behauptet, das funktioniert alles nicht und so. Und da kann man eben durch die Arbeit und die Entscheidungen beweisen, dass das nicht der Fall ist und damit auch die entsprechende Autorität sozusagen der Rechtsprechung jeden Tag belegen.
Trotzdem haben wir es ja mit, ich sage mal, Megatrends zu tun, die unser Land jetzt schon seit Jahrzehnten schleichend befallen haben, aber nicht nur unseres, sondern ganz viele andere klassische Demokratien auf unserem Globus auch. Wenn wir mal die mittelfristige Perspektive einnehmen, wir haben im Jahr 2033 ein super Wahljahr, da wird der übernächste Bundestag gewählt und im selben Jahr der übernächste Bayerische Landtag und das pünktlich zum 100-jährigen der Machtergreifung. Wie zuversichtlich sind Sie, dass unsere verfassungsmäßige Ordnung auch dann und danach noch stabil ist?
Ja, ich sage, bin da hoffnungsfroh, aber es ist ein Stück Arbeit zu leisten. Und zwar sicherlich für alle gesellschaftlichen Gruppen und alle demokratischen Institutionen, dass es tatsächlich so bleibt. Denn wenn man, Sie haben es angesprochen, wenn man die internationale Entwicklung sieht, treibt man sich ja tatsächlich jeden Tag die Augen verwundert oder erschrocken, wie es beispielsweise in, was sagt immer die älteste Demokratie, in den USA, wie da Schritte doch in Richtung autoritäres Regime gegangen werden oder man hat so die Vermutung und man sieht, dass dann vielleicht auch gar nicht so viel Gegenwehr geleistet wird. Wir haben es auf unserem eigenen Kontinent, überall in der Nachbarschaft. Teilweise haben wir da schon autoritäre Strukturen, teilweise werden sie angestrebt und deswegen, ja, hoffnungsfroh schon, aber das bisschen kämpferisch, was Sie vorhin gesagt haben, wird auch dabei sein müssen. Man wird wirklich sehr gut aufpassen müssen, dass die Strukturen, rechtsstaatlichen Strukturen zu unser aller Guten so bleiben, wie sie sind.
Frau Professor Nussberger, wie schauen Sie auf 2033 und danach?
Ja, ich komme gerade von einer Konferenz zurück aus Berlin von Reconstitution. Da ging es eben gerade um Rule of Law und da waren sehr viele Kolleginnen und Kollegen, junge Menschen aus Ungarn und Polen da und aus osteuropäischen Staaten. Und da kann ich nur berichten, dass die Stimmung doch sehr deprimiert war, und dass man genau diese Frage gestellt hat, die Sie gestellt haben, nach der Zukunftsperspektive, dass eigentlich die Meinung eher war, dass wir jetzt keinen guten Zeiten entgegensehen und dass es irgendwann dann vielleicht wieder eine Gegenbewegung geben wird. Aber ich möchte mich gern dem Optimismus von Herrn Häßler anschließen. Ich denke, man muss sich damit auseinandersetzen, was passieren kann und was man vorzeitig tun kann, um es zu verhindern. Wir können im Augenblick nicht vorhersehen, was im Jahr 2033 sein wird. Ich glaube, die Entwicklungen sind so kurzlebig. Wenn Sie denken, wie kurz die amerikanische Regierung, die Trump-Regierung jetzt im Amt ist und wie oft wir uns, wie Herr Häßler sagt, jeden Morgen die Augen gerieben haben, was schon wieder Neues sich entwickelt hat, wer entlassen worden ist, was wer angegriffen worden ist, was sich da neu bewegt hat, dann traue ich mir nicht zu, auf eine Zeitspanne wie bis 2033 Voraussagen zu treffen. Da wird sich die Welt oftmals um sich selbst drehen, bis wir da sind.
Schauen wir doch mal etwas genauer auf die schützende Funktion, die der dritte Gewalt für unsere verfassungsgemäße Ordnung hat. Das System, das wir kennen, besteht seit dem 18. Jahrhundert. Seit es Demokratien im modernen Sinn gibt, gehört die Gewaltenteilung fest zu diesem System dazu. Die Exekutive kann Gesetze auf den Weg bringen, die sie zum Regieren braucht. Beschließen muss sie aber das Parlament, und die unabhängige Justiz wacht über die Einhaltung dieser Gesetze. Frau Nussberger, Sie brennen für die Menschenrechte. Wie selbstverständlich ist weltweit gesehen diese Liaison zwischen Rechtsstaat und Menschenrechten mit der gewaltenteiligen Demokratie? Ist das eigentlich zwingend? Oder kann man das Rechtsstaatsprinzip und Menschenrechte auch in anderen Systemen aufrechterhalten? Es haben ja viele Staaten die Erklärung der Menschenrechte unterzeichnet, die wir nicht zu den Demokratien unseres Stils zählen würden. Als Rechtsvergleicherin, wie sehen Sie die Chancen für unser Anliegen in anderen Systemen?
Also ich denke schon, dass die Gewaltenteilung absolut zentral ist, dass sich das wirklich als philosophisches Konzept oder politikwissenschaftliches Konzept der Aufklärung sehr durchgesetzt hat, und dass diese Idee, dass eine Kontrollgewalt mit der Justiz da sein muss, die Gesetze anwendet und vor allem auch gleich anwendet, dass das alle grundsätzlich akzeptieren. Gleichzeitig sehen wir eben, dass dann, wenn ein System sich in Richtung Autoritarismus entwickelt, der erste Angriff der Justiz gilt, weil die Justiz diejenige ist, die bremst. Die bremst, wenn Gesetze erlassen werden sollen, die nicht mit der Verfassung übereinstimmen. Und die bremst auch, wenn Gegner auf menschenrechtswidrige Weise verfolgt werden sollen. Und deshalb sehen wir eben in allen Systemen leider jetzt immer als erstes die Demontage der Justiz, und dann geht es weiter. Ja.
Herr Häßler, bei der Gewaltenteilung ist es so, dass die Justiz die Einhaltung der Gesetze überwacht. Allerdings die Verfassungsgerichte haben darüber hinaus eine Schutzfunktion, nämlich sie schützen unsere verfassungsgemäße Ordnung vor dem Gesetzgeber. Letztlich also auch vor dem Mehrheitswillen, wie er sich in Parlamentswahlen ausdrückt. Kann man das so zugespitzt sagen? Die Rechtsprechung schützt die Demokratie vor der Gesetzgebung. Ist das ein Drahtseilakt? Wie weit kann man da gehen?
Naja, ich versäume nie zu betonen, dass die Demokratie allein nicht das Essentielle, sondern der Demokratie und Rechtsstaat, der verfasste Rechtsstaat. Denn wie Sie genau sagen, die Demokratie, wenn ich es zu Ende denken würde, die Nicht-Gewaltengeteilung und keine Kontrolle durch die dritte Gewalt hat, da könnte man sagen, naja, es ist ja legitimiert durch die Mehrheitsentscheidung, Grundrechte abzuschaffen, Menschenrechte zu beschränken und so weiter. Und deswegen ist es halt einfach so wahnsinnig wichtig, dass neben der Demokratie, wo der Mehrheitswille durch ein parlamentarisches System, durch Abstimmungen, meinetwegen auch durch direkte Demokratie verwirklicht wird, dass das eben eingehegt ist durch den Rechtsstaat. Wichtig ist für meine Begriffe immer, dass Demokratie und Rechtsstaat nebeneinander einhergehen. Denn die Demokratie allein, wo es ja darum geht, dem Mehrheitswillen durch Wahlen oder durch direkte Demokratie zur Wirkung zu verhelfen, könnte ja dann theoretisch auch Menschenrechte einschränken oder ja, Grundrechte beschränken. Und darüber muss eben eine unabhängige Justiz und insbesondere auch Und da stehen wir in Deutschland halt gut da. Eine starke Verfassungsgerichtsbarkeit wachen. Die muss also die Einhaltung der Grundrechte des Grundrechtskatalogs auch gegenüber dem Mehrheitsgesetzgeber in den Parlamenten überwachen können. Das, nur dieses Zusammenspiel bringt den freiheitlichen Rechtsstaat, wie wir ihn heute haben.
Jetzt schauen wir mal kurz auf die Instrumente, die dafür zur Verfügung stehen, um sich eben auch gegen parlamentarische Mehrheiten vor der Abschaffung der Demokratie zu schützen. Das wichtigste Element ist vermutlich die Ewigkeitsklausel in Artikel 79 des Grundgesetzes. Hier wehrt sich eben das Grundgesetz dadurch, dass es sagt, bestimmte Dinge mit Verweis auf Artikel 1 und Artikel 20 sind nicht zu ändern. Frau Nussberger, halten Sie diese Definition des unveränderlichen Kernbestands für ausreichend? Oder hätte man vielleicht besser ein bisschen mehr vom Grundgesetz auf diesen Weg sichern sollen? Vielleicht den Grundrechtekatalog?
Ja. Ja, also ich glaube, dass es eigentlich schon klug ist, Ewigkeitsgarantien auf die absoluten Fundamente zu beschränken. Es ist ja sehr eng formuliert, Artikel 1 und 20, nicht 1 bis 20, das wird manchmal missverstanden. Also es ist wirklich bezogen auf die Menschenwürde einerseits und dann auf die Staatsfundamentalnormen, also Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Sozialstaatlichkeit, Bundesstaatlichkeit und Republik. Ich finde es gut. Ich finde, wenn man immer zu viel meint, gleichzeitig für absolut vorrangig erklären zu müssen, dann ist der Fokus nicht mehr klar genug. Das Verfassungsgericht hat ja dann in diese Bezugnahme auf Artikel 1 auch hineininterpretiert, dass die Menschenwürde zu schützen eben auch bedeutet, die Meinungsfreiheit zu sichern und die Vereinigungsfreiheit, weil es eben Teil des Menschseins ist und hat es also schon ausgeweitet auf die anderen Grundrechte auch. Aber immer wieder, wenn diese Grundsatzdebatten kommen, dann finde ich es gut, wenn man einen klar definierten Sockel hat und den nicht zu weit spannt, um dann wieder bei anderen Dingen zu sagen, die sind ja dann vielleicht doch nicht so wichtig.
Also ein hinreichendes Instrument, Ewigkeitsklausel ist quasi so, braucht man nicht anfassen, sage ich mal, oder nicht ausweiten. Ein anderes Instrument, das in der letzten Zeit häufig diskutiert wird, der Heribert Prantl hat in der Süddeutschen und anderswo den bislang noch nie in diesem Sinne angewendeten Artikel 18 des Grundgesetzes neu ins Gespräch gebracht. Das ist die Möglichkeit, Einzelpersonen, zum Beispiel Bernd Höcke, Grundrechte zu entziehen, etwa das passive Wahlrecht. Horst Dreier hat bei uns hier im Haus voriges Jahr prognostiziert, dass das nichts wird, weil an diesem Artikel viel zu vieles unklar sei. Herr Hässler, wie sehen Sie das? Wäre das ein scharfes Schwert, das man zur Not in die Hand nehmen kann, oder ist das mit zu vielen Unsicherheiten behaftet?
Ja, der Verfassungsgeber hat sich ja vor der damaligen Situation 1946, 1949 viele scharfe Schwerter ausgedacht, weil er wollte ja die wehrhafte Demokratie haben. Also Nawjaski, einer der Väter der Bayerischen Verfassung, hat gesagt, die Demokratie darf sich nicht als Selbstmordveranstaltung darstellen. Und da hat man eben auch den Artikel 18 sozusagen, diese Aberkennung des passiven Wahlrechts oder der Grundrechtaberkennung hineingeschrieben. Aber wir haben halt keine praktischen Erfahrungen damit. Das ist, glaube ich, die Schwierigkeit daran. Und deswegen, wie wir auch, sprechen wir vielleicht noch drüber, mit dem Parteienverbot nicht allzu große praktische Erfahrungen haben. Und deswegen würde ich die Skepsis von Herrn Dreier so ein bisschen teilen, ob es wirklich das scharfe Schwert ist, als dass es gedacht ist. Die Idee an sich ist ja nicht schlecht, aber man muss natürlich auch weiterdenken, wird das umgesetzt und welche Kriterien müssen erfüllt werden, damit dieses doch gegenüber einer Einzelperson auch eingreifende Schwert zur Anwendung kommt. Also da gibt es schon große Unsicherheiten, weil wir eben die gut gedachten Instrumente nicht praktisch geworden sind bisher.
Dann schauen wir doch mal auf das andere Instrument, das Sie gerade schon erwähnt haben, das Parteienverbot. Auch das ist heftig diskutiert. Ein häufiges Argument dagegen ist, es helfe doch nicht, man müsse sich gesichert rechtsextremen Parteien doch inhaltlich stellen, argumentativ. Ich muss gestehen, dass mich diese Gegenüberstellung so ein bisschen fast nervt inzwischen. Es behauptet ja niemand, dass man das nicht bräuchte und dass man einfach Parteien wegverbietet, damit man sie nicht mehr mit ihnen auseinandersetzen muss inhaltlich. Die Frage ist ja einfach nur, also es kollidiert nicht miteinander, ob man das zusätzlich macht und ob wir eines der wenigen Instrumente, die unser Grundgesetz uns bietet, von vornherein ausschließen können oder ob man nicht doch wenigstens ergebnisoffen prüfen müsste, ob ein Verbot angezeigt und ob es erfolgversprechend wäre. Frau Nussberger, wie sehen Sie das?
Ehrlich gesagt bin ich auch eher auf der Seite derjenigen, die es skeptisch sehen, auch mit Blick auf jetzt den Rechtsvergleich. Also in der Türkei hat man es ja versucht einzusetzen, mit Parteienverboten, und hat im Prinzip schon das Gegenteil bewirkt, weil die Parteien dann eben quasi gestärkt daraus hervorgehen, sich irgendwie neu gründen und dann mit dem Mythos der Verfolgten erst recht erfolgreich sind. Also ich sehe es als Instrument. Es ist auch sehr gut gedacht von den Vätern und Müttern des Grundgesetzes. Ich fand es auch immer beruhigend, dass es drin steht. Es wurde ja auch eingesetzt am Anfang der Bundesrepublik, um da gewissermaßen auch erstmal so vorzugeben, in welchem Rahmen sich unser politisches Parteienfeld bewegen soll. Aber es ist sicherlich nicht ein Instrument, das es uns leicht macht, mit den gegenwärtigen Problemen umzugehen. Und ich würde auch fürchten, dass ein Verbot einfach nicht ein Schlusspunkt ist, sondern ein Anfang einer vielleicht noch negativeren Entwicklungen. Ich bin deshalb eher zurückhaltend.
Was wären denn dann aus Ihrer Sicht die Voraussetzungen, unter denen Sie sagen könnte, kann man es wagen? Und was wären dann auch die damit gleichzeitig eingegangenen Verpflichtungen für die Zeit danach?
Also ehrlich gesagt bin ich kritisch der Rechtsprechung des Verfassungsgerichts gegenüber und insbesondere auch der Rechtsprechung meines eigenen Gerichts, des EGMR, weil diese Klausel oder diese Voraussetzung, es müsste tatsächlich für die jeweilige Partei möglich sein, auch realistisch sein, dass sie dann an die Macht kommt, das finde ich nicht richtig. Ich finde, man sollte eigentlich, wenn dann tatsächlich die sehr kleinen Parteien verbieten, wenn sich da eben wirklich verfassungswidrige Pools bilden, die dann die Gefahr haben, groß zu werden. Also wenn so etwas sehr am Anfang verboten wird, halte ich das für wesentlich besser als Einsatz dieses Instruments, als wenn eine Partei dann eben wirklich schon in Teilen der Bundesrepublik ein Drittel der Stimmen bekommt. Dann ist es einfach mit dem Blick auf das Grundverständnis der Demokratie schon sehr schwierig geworden, weil man ja mit dem Verbot der Partei auch die Wähler so einstuft, dass sie eben bereit sind, verfassungswidrige Tendenzen zu unterstützen. Also das finde ich insofern schwierig. Wie kann man vorbereiten, dass es danach gut weitergeht? Ja, das hängt dann sicherlich auch von der extrem guten Begründung des Urteils ab, dass es nicht angezweifelt wird, dass nicht dann wieder eine Spaltung entsteht und die einen sagen, es war falsch, die anderen sagen, es war richtig, und dann ist man genau weiter bei dem Streit, sondern es müsste dann tatsächlich so überzeugend sein, dass alle sagen, diese Gefahr haben wir damit gebannt und das wollen wir alle. Und das wird sehr schwierig zu erreichen sein.
Wenn ich nochmal gerade zurückgreife auf den ersten Teil Ihrer Antwort, das war ja genau das Argument des Bundesverfassungsgerichts im NPD-Verfahren damals, dass man gesagt hat, die sind eigentlich noch gar nicht gefährlich genug, um wirklich die verfassungsgemäße Ordnung gefährden zu können. Also lassen wir es. Jetzt sagen Sie, wenn es zu groß ist, geht es auch nicht. Also ja, haben wir ein sehr schmales Zeitfenster.
Ja, genau. Deshalb war ich eben auch der EGMR-Rechtsprechung gegenüber sehr kritisch, die dieses Kriterium ja eingeführt hat. Und auf diese Rechtsprechung sich das Bundesverfassungsgericht ja auch bezieht. Ich finde das nicht richtig. Ich finde, eine Gefahr kann klein sein und groß werden. Das zeigt ja auch die Geschichte. Und deshalb halte ich dieses Kriterium für kein vernünftiges Prüfkriterium. Mhm.
Es kann aber natürlich auch andersrum passieren, dass eine Partei, die bereits groß ist und nicht verfassungsfeindlich, ihren Charakter verändert und quasi in ihrer Größe im Hintergrund vielleicht auch gar nicht offen gezeigt, aber dann im Verhalten der Einzelnen, wie es im Grundgesetz heißt, eben doch immer stärker in eine Richtung tendiert. Wie würden wir dann damit umgehen?
Auch das. Also ich sage ja, dieses Instrument ist insgesamt ein sehr schwierig zu handhabendes Instrument, denn wir brauchen da einen sehr großen Konsens, glaube ich, um es zu handhaben. Deshalb ist ja auch die Anlage des Verfahrens so, dass wirklich die entscheidenden Institutionen des Staates alle dahinter stehen müssen bei dem Verfahren und dass es auch beim Bundesverfassungsgericht absolut konzentriert ist. Es kann ja auch niemand sonst dazu Stellung nehmen. Das ist eben alles so konzipiert, um zu sagen, der Staat als solcher ist der Meinung, hier eine Gefahr bekämpfen zu müssen. Und diese Einstimmigkeit, die brauchen wir. Die ist im Moment in der Debatte, glaube ich, nicht da. Im Moment hören wir sehr, sehr viel, sehr, sehr Unterschiedliches in dem Zusammenhang.
Mhm. Lieber Präsident Hessler, ich möchte nochmal jetzt, wie angekündigt, auf die andere Seite der Medaille schauen. Wenn die dritte Gewalt unsere verfassungsrechtliche Ordnung vor ihren Feinden schützen soll, hatten wir gerade schon gehört, dann muss sie selbst funktionieren. Und deshalb haben wir ja das auch in zahlreichen Staaten, Frau Nussberger sagte es vorhin schon, wo die Demokratie in Richtung autokratischer Herrschaft kippt, dass die Autokraten sich zuerst Justiz vorknöpfen, neben der Bildung, also genau unseren beiden Branchen. Eine Kontrollfunktion auf dem Papier ist natürlich wenig wert, wenn ihre Ausübung in der behördlichen Praxis dann ausgehebelt wird. Ich muss zugeben, ich hätte noch vor wenigen Jahren gar nicht gedacht, dass wir uns solche Fragen für Deutschland in so einer Ernsthaftigkeit stellen müssen. Mir hat da so ein bisschen das Thüringen-Projekt mit dem Verfassungsblock die Augen geöffnet, die hatten wir auch schon hier zu Gast. Warum, ich verstehe das nicht, warum können wir uns nicht beruhigt zurücklehnen und uns auf die Schutzmechanismen des Grundgesetzes verlassen, uns denen anvertrauen? Warum reicht das heute nicht mehr aus? Was hat sich denn verändert gegenüber der Zeit, in der diese Konzepte quasi geschaffen wurden? Da würde mich Ihre Analyse interessieren. Was ist anders heute, dass es nicht mehr einfach funktioniert?
Ja, das kann man, glaube ich, das ist natürlich ein weites Feld, was Sie anreißen. Wenn man jetzt mal zurückguckt auf die Zeit, als die Bayerische Verfassung und das Grundgesetz kurz später geschaffen wurden, da waren natürlich ganz andere Rahmenbedingungen. Da kam man aus einem, wie es auch die Präambeln der Verfassungen ja ganz plastisch darstellen wollen, die Bayerische, die auf das Trümmerfeld abzielt, das die Nationalsozialisten hinterlassen hat. Also man kam aus dem absoluten Tiefpunkt, sowohl wirtschaftlich als auch moralisch, als auch politisch und hatte sozusagen einen Aufbau im Auge. Und das ist heutzutage natürlich irgendwie anders, sondern heutzutage leben die meisten Leute in gesichertem Wohlstand und haben eher Abstiegsängste. Und das ist verursacht durch verschiedene Krisen, die wir hintereinander durchlaufen haben. Finanzkrise, Eurokrise, Covid-Krise, ich weiß nicht was noch alles. Und die eine Krise hat der anderen die Hand gegeben und die Menschen sind teilweise, und da bauen ja die Populisten meines Erachtens mittlerweile ganz stark drauf, auf diese Art von Verunsicherung, so die Erzählung, alles ist schlecht und der Staat kann überhaupt nichts leisten. Also das ist ein großer Unterschied, wie die Leute das empfinden, wie staatliche Aktionen sind. Und dann haben wir natürlich auch eine völlig umgekehrte weltpolitische Lage. Wir haben es schon ganz kurz angerissen. Früher gab es halt einen westlich-demokratischen Block, angeführt von den Vereinigten Staaten, die da auch einsortiert worden sind. Und das ist ja irgendwie in Auflösung begriffen, dass es sich eine westliche Wertegemeinschaft gibt, in der eben auch gerade die Unabhängigkeit der Justiz und die Gewaltenteilung eine große Rolle spielen. Und schließlich haben wir da natürlich auch noch eine andere Parteienlandschaft. Das kommt da auch draus hervor. Die Parteienlandschaft der jungen Bundesrepublik hat sich so ein bisschen aus der Weimarer fortentwickelt und hat sich dann am Schluss in so ein Dreierparteiensystem entwickelt, mit einer konservativen Seite, mit der Union, mit einer sozialdemokratischen und so der FDP als Zünglein an der Waage. Und jetzt haben wir ein völlig ausdifferenziertes Parteienspektrum von extrem links bis extrem rechts, alle auch in den Parlamenten mit ganz schwierigen Bedingungen für Regierungsbildungen. Also das ist noch ein Punkt, der ganz anders ist. Und ganz schließlich ist total anders natürlich die Medienwelt und die Art des öffentlichen Diskurses, die sich daraus ergibt. Die Medienwelt, wie wir sie früher hatten, mit zwei Fernsehprogrammen und ein paar Zeitungen, wo jeder wusste, wie er die einzuordnen hat, gibt es ja faktisch gar nicht mehr. Ganz viele Menschen, vor allem die Jüngeren, beziehen ihre Informationen aus Quellen, die sie teilweise gar nicht abschätzen, ob die irgendwie eine Relevanz haben oder ob die irgendwie ein Richtigkeitsgewehr haben, aus Internetauftritten, die von Parteien oder Gruppierungen gesteuert werden oder von sonstigen Interessengruppen. Und daraus hat sich auch ein sehr zugespitzter und nicht mehr sachorientierter Diskurs entwickelt, sondern hat sich ja irgendwie eine Beschimpfung aller Leute gegeneinander entwickelt und auch teilweise ein Vermeiden von Diskussionen. Also das finde ich sehr stark unterschiedliche Rahmenbedingungen. Und in denen muss sich dann halt irgendwie die dritte Staatsgewalt orientieren und auch schützen, zumal jetzt ja auch Beispiele von Nussberger als Rechtsvergleich ein weißes Jahr, vor allen Dingen in Polen und so weiter, hat man das alles schon probiert oder gemacht und auch gesehen, wie die dritte Staatsgewalt dann in ihrer Funktionsfähigkeit ganz schlicht eingeschränkt werden kann.
Wo sind denn da die konkreten Sollbruchstellen, die es früher so nicht gab und für die wir neuen Umgang, möglicherweise neue Schutzmechanismen finden müssen?
Naja, man muss natürlich gucken, dass gerade die Verfassungsgerichte, ich habe vorhin gesagt, wie wichtig die sind, dass die ihre Arbeits- und Funktionsfähigkeit behalten. Und da ist das vielleicht auch ganz plastisch. Das Grundgesetz, wie es 1949 angenommen wurde, hat für das Bundesverfassungsgericht nur einen ganz groben Rahmen geschafft, dass es das gibt so ungefähr und ein paar grobe Richtlinien. Ich habe mal gehört, man hätte nicht mehr genügend Zeit dafür gehabt, das weiter auszudifferenzieren. In der Bayerischen Verfassung ist der Verfassungsgerichtshof gleich etwas liebevoller behandelt worden. Und da waren halt keine Streben drin, sozusagen gegen solche Dinge, die man macht, einfach mehr Richter ernennen, die bestehenden Richter in Ruhestand schicken, so harmlose Dinge wie vorzuschreiben, in welcher Reihenfolge man die Fälle zu entscheiden hätte und so weiter. Und da hat man natürlich jetzt leicht umgedacht, hat auch das Grundgesetz da ein bisschen verstärkt und nachgebessert, um Vorschriften, das war sicher löblich und empfehlenswert, wobei natürlich auch immer die Frage ist, was wir vorhin schon mal zur Ewigkeitsgarantie gesagt haben, ist es hilfreich, viel zu viel reinzuschreiben, weil man manchmal natürlich auch die Folgerungen einer Regelung, die man dann verfassungsfester reinschreibt, vielleicht nicht auf dem Schirm hat. Und man muss natürlich auch beachten, dass die Diskussion nicht immer so laufen darf, das Verfassungsgericht ist unglaublich in Gefahr, sondern dass man da auch eine gewisse Ruhe, das hat, glaube ich, auch Herr Habert mal gesagt, in der Diskussion behalten muss. Ich glaube, es ist was geschehen und wir müssen natürlich aber auch immer im Auge behalten, ist das ausreichend oder muss noch irgendwo nachgesteuert werden.
Vielen Dank. Nochmal zu den Sollbruchstellen. Die Frage an Sie, Frau Professor Nussberger. Sie sind ja auf dem internationalen Parkett sehr versiert und beobachten auch als Slawistin gerade osteuropäische Verhältnisse mit besonderer Präzision. Sehen Sie da Szenarien aus Polen, Ungarn, anderen Ländern, die so ein bisschen eine Blaupause sein könnten für das, was auch uns bevorsteht? Und leiten Sie daraus auch Handlungsoptionen ab, die wir vielleicht noch haben und die wir nicht verpassen sollten?
Ja, die Verfassungsgerichte haben sich ja und vor allem das Bundesverfassungsgericht zu sehr wichtigen Machtfaktoren im politischen System entwickelt. Auch Sie hatten ja auch schon darauf hingewiesen, aufgrund des hohen Vertrauens der Bevölkerung in das Verfassungsgericht. Und was wir gesehen haben im Ausland ist, dass die neu an die Regierung gekommenen eben wussten, dass sie bestimmte Gesetzesprojekte nur durchbringen, wenn sie vom Verfassungsgericht nicht blockiert werden. Und da sie auch wussten, dass in den Verfassungsgerichten unabhängige Richter sitzen, die ihre Zuständigkeit dafür ausnutzen würden, dann eben in den entsprechenden Fällen auch Nein zu sagen, hat tatsächlich der Umbau der Rechtsstaatlichkeit und Demokratie in Ungarn und in Polen jeweils mit den Verfassungsgerichten begonnen, mit Gesetzen, die erstmal zum Beispiel den Umfang der Kompetenzen des Verfassungsgerichts eingeschränkt haben, wobei man eben auch immer den Kontext sehen muss. Also sowohl in Ungarn als auch in Polen waren die Verfassungsgerichte sehr mächtig und haben auch in den 90ern zum Beispiel sehr viele Reformen gekippt oder haben, was in Polen auch zu großer Verärgerung geführt hat, haben alle Versuche, ehemalige Richter und Staatsbeamte zur Verantwortung wegen ihrer kommunistischen Verstrickung zu ziehen, auch diese Gesetze alle für verfassungswidrig erklärt. Deshalb waren dann eben solche harmlos scheinenden Gesetze wie die Herabsetzung der Altersgrenze der Richter Methoden, mit denen man tatsächlich erreicht hat, dass eben ein Drittel der Richter dann plötzlich nicht mehr weiter in den Gerichten sein konnte. Und mit den freien Stellen hat man dann die Möglichkeit geschaffen, Leute in die Gerichte zu bringen, von denen man annahm, dass sie dann den eigenen politischen Ideen positiv gegenüberstehen würden. Also insofern sehen wir tatsächlich fast regieartig ein Modell, das in Ungarn begann und dann in Polen fortgeführt und eskaliert wurde, würde ich sagen. Und wir sind in beiden Staaten auf einem Punkt, dass die Justiz nicht mehr ihre Rolle so spielen kann, wie sie spielen sollte.
In dem Zusammenhang möchte ich nochmal den Verfassungsblock Thürings mal zitieren. Also das Vertrauen, das die Justiz in Deutschland genießt, ist ja insbesondere das Bundesverfassungsgericht und die Verfassungsgerichte auf Länderebene sind nach wie vor immens. Also im Ranking der Institutionen ist es ganz, ganz weit vorne. Wir Kirche als Kirche können nur noch neidisch hinschauen, weil wir inzwischen ziemlich abgerutscht sind. Das heißt, dass die These, die ich da im Verfassungsblock gelesen habe, ist, wer dieser dritten Gewalt, die so fest verankert ist in der Bevölkerung, wirklich an den Kragen will, der muss zuerst einmal eigentlich dieses Vertrauen zersetzen. Und das ist eben auch der Prozess, der in Polen und Ungarn oder den wir jetzt auch in Israel zum Teil erleben können. Das ist, so formuliert es eben der Thüringer Verfassungsblock, das ist der Kern autoritärer, populistischer Strategie. Ich zitiere noch ein bisschen weiter. In Polen hatten Jarosław Kaczynski und seine PiS-Partei jahrelang die Behauptung gestreut, Justiz sei insgesamt von korrupten postkommunistischen Kadern durchsetzt, die sich verschworen hätten, das wahre Volk Polens an der Verwirklichung seines Willens zu hindern. Also hier wird ein Narrativ pusht und letztlich in der Bevölkerung verbreitet. Da wäre meine Frage an Sie, zunächst einmal an Sie, Herr Dr. Hessler. Ist so etwas Ähnliches auch bei uns im Gange? Haben Sie für Ihre Institution auf kleinerem Level, aber haben Sie einen Anstieg der verbalen Verunglimpfungen zu verzeichnen? Spüren Sie, dass da der Versuch gestartet wird, aus dem rechten Spektrum der Gesellschaft die Verfassungsgerichte zu diskreditieren?
Naja, also man muss immer vorsichtig sein. Die Diskreditierung, die ist natürlich in gewisser Weise schon im Gange, kann man sagen. Die ist ja weitreichend gegenüber der Exekutive schon gemacht worden und auch gegenüber der Legislative. Und dann bietet sich natürlich auch an, die dritte Staatsgewalt in den Fokus zu nehmen. Erfolgreich, glaube ich, bislang noch nicht wirklich. Die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, aber auch unsere, das habe ich auch weitreichend jetzt schon bei unseren Entscheidungen erlebt, die ist noch groß, auch nach Entscheidungen. Wir haben so Polizeiaufgabengesetz zum Beispiel entschieden, zur Frage, ob das Unterbindungsgewahrsam die Frist verfassungswidrig sei. Das ist in Bayern relativ lang und wir haben gesagt, nein, sondern der Einzelvollzug muss halt richtig sein. Und das war ein sehr großer Aufregerthema und als die Entscheidung wir gefällt hatten, habe ich keine großen negativen Reaktionen weder aus Zuschriften von Bürgern noch in der Tagespresse und sonstigen Medien gesehen. Also, aber es wird natürlich versucht, das zu machen. Das sehe ich schon auch, weil ich als Präsident des Oberlandesgerichts bin ich auch so für die, wie ich vorhin gesagt habe, Fachgerichte zuständig, dass da Zuschriften von Bürgern scharf sind. Gerade heute habe ich wieder eine E-Mail gelesen, da überlege ich mir, ob die strafbar ist. Da geht es natürlich um die Frage der Bestrafung von Leuten. Und das trauen sich die Bürger. Und zum Beispiel bei dieser E-Mail kann ich auch die E-Mail-Anschrift sehen. Und die ist sogar aus einem Namen gebildet. Also das ist erstaunlich, dass die Leute da teilweise schon in dieser Art und Weise vorgehen. Und deswegen ist es auch ganz besonders wichtig, das ist der Umkehrschluss, dass auch die Gerichte überhaupt, also die Amtsgerichte, Landgerichte, Verwaltungsgerichte, wer auch immer, gut arbeiten können. Denn eine der Erzählungen ist ja, ja, die kommen ja gar nicht mehr zur Entscheidung oder wir kriegen da nicht unser Recht, weil es ewig dauert. Also eine Grundvoraussetzung, das steckt ja auch so ein bisschen hinter dem, was die Thüringer da gesagt haben, ist, dass die Gerichte so ausgestattet und arbeitsfähig sind, dass sie ihre Arbeit gut leisten können, so wie die Bürger das bisher gewöhnt sind. Und da würde ich schon auch ein großes Augenmerk darauf richten und würde auch immer die Politik auffordern, dass man das so sieht. Thüringen hat natürlich noch besondere Bedingungen jetzt, durch einen Richterwahlausschuss mit einer Zweidrittelmehrheit, der blockiert wird und so weiter. Aber das sind Details. Aber man muss wirklich aufpassen, dass die Art, diese Versuch der Diskreditierung, der schon vor den Türen der dritten Staatsgewalt steht, dass das nicht voranschreitet.
Nochmal an Sie, Frau Nussberger, auf staatsrechtlicher Ebene gefragt. Ende letzten Jahres wurde Artikel 93 des Grundgesetzes umfassend geändert. Sind Sie mit Blick auf Ihre internationalen Szenarien, die Sie wahrnehmen, der Meinung, dass das ausreicht und dass wir damit jetzt erstmal abgesichert sind? Und sehen Sie es als klaren positiven Schritt oder sehen Sie es ambivalent? Jede Zweidrittelhürde ist eine Eindrittel-Sperrminorität. Also ist das vielleicht auch zweischneidig an bestimmten Stellen, was wir da an Instrumenten haben oder noch hätten?
Also erst einmal, ich habe mich immer schon sehr dafür ausgesprochen, diese Regelungen, die bei uns nur auf einfach gesetzlicher Ebene zum Verfassungsgericht waren, in die Verfassung aufzunehmen. Denn das zeigt nun wirklich die Erfahrung, wie einfach es ist zu sagen, es gibt jetzt nur noch einen Senat statt zwei Senate oder ja, es muss immer eine Plenumsentscheidung sein, dann wird so ein Gericht sofort arbeitsunfähig. Oder also wirklich diese Grundentscheidungen, die hier jetzt ins Grundgesetz gekommen sind, die die Struktur des Gerichts betreffen. Das ist eben wichtig, dass wir die auf der Ebene der Verfassung haben. Die Wahl ist immer schon ein Problem gewesen. Also wie wir da zurechtkommen, und das kann ich auch rechtsvergleichend sagen, es gibt kein richtig gutes Wahlsystem. Also es ist, jedes Wahlsystem hat seine Vor- und Nachteile und ist irgendwo ein Kompromiss. Und eine einfache Mehrheit, zum Beispiel im Parlament, um es einfacher zu machen, finde ich höchst gefährlich. Das haben wir eben gerade bei der Peace gesehen. Die hatten dann die einfache Mehrheit und mit dem Ergebnis, dass es jetzt nur noch Peace-Richter im Verfassungsgericht gibt. Also das ist sehr schlicht, wie schnell das dann geht. Und wir haben eben beim Bundesverfassungsgericht immer diese Konsensvorstellung gehabt, dass man keine extremen Kandidaten, Kandidatinnen nimmt und sich alle dann auf diejenigen einigen können und die dann eben die entsprechenden Mehrheiten auch erreichen. Aber wie Herr Häßler schon sagte, unsere Demokratie sieht jetzt anders aus. Wir haben jetzt eben Parteien im Parlament, die gar nicht in erster Linie an Konsens interessiert sind. Und damit ist diese Voraussetzung, die dazu geführt hat, dass das System über viele Jahrzehnte so gut funktioniert hat, ist weggefallen. Ich muss auch sagen, wenn ich im Ausland war und dann habe ich erzählt, dass bei uns eigentlich die meisten Verfassungsrichter Parteimitglieder sind und dass die Parteien da einen sehr entscheidenden Einfluss haben und man eben diese Vorschlagrechte, auch wenn sie Soft Law sind, aber doch sehr eingehalten werden, dass wir so vorgehen, das hat schockiert eigentlich. Also muss ich ehrlich sagen, schockiert im Ausland. Da ist eher die Vorstellung, ein Richter, Richterinnenkandidat dürfte auf gar keinen Fall irgendeine Nähe zu irgendeiner Partei haben und alles andere ist schädlich. Kann ich auch sehr gut verstehen, diese Position. Frau Lübbe-Wolf hat immer sehr gut gegengehalten und hat gesagt, ne, sie haben aber in Wirklichkeit doch die Positionen und dann ist es besser, transparent zu sein und offen zu spielen. Ja. Aber wir sehen eben jetzt mit dieser Geschichte, mit dieser verunglückten Wahl, sehen wir auch die Risiken unseres Systems. Und mein Argument war immer, es war nie gut, aber es hat halt gut funktioniert. Und ja, und jetzt sind wir eben an dem Punkt, dass es auch nicht gut funktioniert hat und dass deshalb so viele Reformvorschläge jetzt auch gemacht werden. Aber ich wäre vorsichtig, es zu reformieren wegen eines tatsächlichen Misserfolgs mit dem Wahlverfahren. Vielleicht klappt es ja jetzt und dann kommen wir auch wieder gut weiter.
Also Sie würden es nicht reformieren, obwohl die Wahl von Brosius Gersdorf natürlich Spuren und auch Schäden hinterlassen hat. Sie meinen, es renkt sich schon wieder ein.
Also ich sehe im Moment zumindest kein Reformmodell, das mich mehr überzeugen würde, dass wir damit besser aus der Krise kommen, als das gegenwärtige Modell noch weiterzuführen. Es ist ja zum Beispiel vorgeschlagen worden, jetzt nicht mehr einen Kandidaten oder eine Kandidatin für eine Stelle vorzuschlagen, sondern mehrere. Und dann muss ich schon fragen, wenn Parlamentarier darüber abstimmen, wer Richter sein soll, nach welchen Kriterien machen die das dann eigentlich? Weil die Qualität des Richtern sie auch nicht wirklich beurteilen können. Und ich glaube, dass wir uns da in noch mehr Schwierigkeiten reinbegeben. Und deshalb würde ich sagen, also ein Misserfolg hat noch nicht das ganze System diskreditiert.
Sehen Sie denn, dass das in Ihrer Innung, die Frage ist an Sie beide gerichtet, die Bereitschaft gelitten haben könnte, dass angesehene Richterinnen und Richter sich für solche Ämter zur Verfügung stellen?
Naja, ich glaube, man denkt zweimal nach.
Herr Häßler?
Ja, ich habe ja vorhin schon auf die geänderte Medienlandschaft verwiesen, wenn man da natürlich irgendwie gewärtig sein muss, dass man da aus dem Zusammenhang gerissen irgendwelche Brocken von Meinungen, die man legitim in juristischen Schriften verbreitet hat, einem das vorgeschmissen wird und das völlig natürlich falsch verstanden werden kann. Dann überlegt man, wie Frau Nussberger sagt, sicher noch mal nach. Aber ich würde auch Frau Nussberger vollständig unterstützen, dass es, glaube ich, das ideale Wahlverfahren gibt es nicht. Und das hängt auch noch natürlich von der gelebten Praxis ab. Und bisher war die gelebte Praxis halt bis auf das verunglückte die Episode hoffentlich jetzt im Sommer immer eigentlich gut. Und dann ist von mir eigentlich nur der Aufruf an die maßgeblichen Gremien, das sind halt hier die gewählten Politiker, das Verfahren so gut zu halten, wie es bisher war, weil wir im Ergebnis ja gute Richterinnen und Richter für Karlsruhe bekommen haben, die eben das mitbringen, sprich also die Konsensfähigkeit und die Fähigkeit, in einem Achtersenat so zu arbeiten. Das ist ja das Allerwichtigste daran, Meinungen austauschen zu können und juristisch abgewogen entscheiden zu können. Das ist die Hauptsache. Und bisher haben wir da, glaube ich, ganz gute Erfolge erzielt. Und das soll so bleiben. Aber das ist wirklich eine Mahnung sozusagen an die Politik, auch das so zu respektieren und so anzuerkennen. Ich glaube, manchmal hat man gar nicht gemerkt, wie wichtig das eigentlich ist. Das ist vielleicht jetzt ins Bewusstsein gedrungen.
Bevor ich gleich die Gäste dieser Veranstaltung einlade, ihre Fragen zu stellen, die spitzen vielleicht schon den Bleistift und notieren sich was, noch einmal kurz auf den Freistaat geschaut in derselben Frage. Da wurde im Juli 24 auch im Landtag das Richterwahlverfahren für die ehrenamtlichen Richter an ihrer Behörde geändert, nicht mehr im Block, sondern jetzt einzeln. Ist das, sehen Sie sich Ihre eigene Einrichtung damit bis auf Weiteres gut aufgestellt oder braucht es da auch mehr Resilienz für den Bayerischen Verfassungsgerichtshof?
Also der Bayerische Verfassungsgerichtshof, ich hatte es vorhin ja schon gesagt, war in der glücklichen Lage, dass in der Bayerischen Verfassung tatsächlich viel mehr drin stand. Wir haben also einen eigenen Abschnitt im Gegensatz zum Grundgesetz früher für den Verfassungsgerichtshof als Verfassungsorgan. Insofern ist er eigentlich gut abgesichert zum Wahlverfahren. Eine kurze Schlenker, die Richterinnen und Richter, die sind berufsrichterliche Mitglieder und sogenannte nicht berufsrichterliche Mitglieder, die werden vom Bayerischen Landtag mit einfacher Mehrheit gewählt. Das hat natürlich genau die Folgen, die Frau Nussberger auch gesagt hat. Da muss man darauf vertrauen, dass die einfache Mehrheit des Landtags wie bisher auf dem Boden der Bayerischen Verfassung steht, was sie tut. Aber wenn das nicht mehr der Fall wäre, wäre das natürlich jetzt auch keine ideale Lösung. Was Sie ansprechen, sind die sogenannten nicht berufsrichterlichen Mitglieder des Verfassungsgerichtshofs. Und das muss man kurz erklären. Die entscheiden mit bei Verfassungsbeschwerden, bei Volksbegehren, bei Organstreitigkeiten, also bei allem, was nicht reine Normenkontrollen sind, wo also das Gesetz auf Verfassungsmäßigkeit überprüft wird. Und die wurden seit 1946 in einem Blockverfahren in Anführungszeichen gewählt. Also die Landtagsfraktionen sind dort verhältnismäßig abgebildet. So viel haben sie sozusagen bekommen an Sitzen. Und deswegen sind in der letzten Legislaturperiode natürlich entsprechend der Verhältnisse im Landtag auch nicht berufsrichterliche Mitglieder von der AfD-Fraktion vorgeschlagen worden. Dabei handelt es sich um Volljuristen. Und wir haben 5 Jahre mit den Damen und Herren, es war eine Dame und 3 Herren im Hauptamt und als Vertreter gearbeitet. Und wenn man keinen Konsens erzielt hat, gab es bisweilen Sondervoten, die jeder lesen kann. Und bei der letzten Wahl ist das sehr schwierig geworden, weil die anderen Fraktionen des Bayerischen Landtags aus politischen Erwägungen, die brauche ich halt, glaube ich, nicht wiederholen, gesagt haben, nein, das können wir nicht wählen. Und man hätte die Wahl vielleicht über den Haufen geworfen. Und das hätte für uns die Schwierigkeit bedeutet, dass unser Gericht meines Erachtens lang nicht richtig besetzt gewesen wäre. Und deswegen hat man nochmal das alte Wahlverfahren auch auf meinen dringenden Rat hin angewandt. Und wir arbeiten weiter so wie in der letzten Legislaturperiode und hat es dann aber geändert, wie Sie das gesagt haben. Und das hat die Parlamentsmehrheit so gemacht. Und jetzt hat jede Fraktion die Möglichkeit, entsprechend einzelne Persönlichkeiten aufzustellen. Und jede Fraktion kann so respektable Persönlichkeiten aufstellen, dass die auch gewählt werden können. Wie das dann das nächste Mal läuft, werden wir sehen. Aber wir sind jetzt meines Erachtens ordnungsgemäß besetzt, so wie es im Gesetz steht. Und wir sind auch arbeitsfähig. Interessant war, dass man plötzlich ein bisschen in bundesweit verbreitete Medien plötzlich gelesen hat, da gibt es nicht berufsrichterliche Mitglieder, aber was machen die denn eigentlich? Das wurde dadurch bekannt.
Okay, haben wir das dann hiermit auch nochmal geklärt und damit einen Beitrag dazu geleistet, dass das verstanden wird. Ja, herzlichen Dank. Dann würde ich jetzt tatsächlich, wenn wir unter unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern welche haben, die gerne mit einer eigenen Frage sich beteiligen möchten, dazu jetzt gerne herzlich einladen. Am besten nutzen Sie dafür den Handhebe-Button auf der unteren Leiste von Zoom. Dann sehen wir nämlich, dass Sie sich melden, auch wenn Sie auf einer anderen Bildschirmseite sind in der Galerie. Und wir sehen auch die Reihenfolge, in der Sie sich gemeldet haben. Vielleicht noch ein kurzer kurzer Hinweis, wir zeichnen diese Sitzung ja auf. Das ist Ihnen auch online schon mitgeteilt worden. Und die wird wahrscheinlich heute oder morgen dann so überarbeitet, dass wir sie auch online stellen auf unseren Audiokanal. Das heißt, die Gesichter und die Kacheln werden nicht verbreitet und nicht veröffentlicht, aber die Tonspur sehr wohl. Nur, dass Sie das wissen, wenn Sie sich jetzt melden, denn das ist dann damit drauf. Aber bisher hat das die Diskussion in keiner Weise beeinträchtigt, sondern wir haben immer sehr, sehr spannende Fragen bekommen. Und ich hoffe, das ist auch heute. Ich gucke mal in die Runde, ob ich da jemanden sehe oder frage unsere technische Moderatorin, Frau Hagenmüller, ob vielleicht im Chat jemand sich verirrt
hat. Ja, im Chat hat sich Herr Kauer, der stellvertretende ÖDP-Bundesvorsitzende, wenn ich das richtig gesehen habe, gemeldet. Er schreibt: Das Problem ist doch nicht die Wahl, sondern das Gremium, welcher die Kandidatinnen und Kandidaten vorschlägt. Solange es durch die Politik geschieht, wird immer die eigene politische Ausrichtung eine Rolle spielen. Deshalb braucht es ein von der Exekutive legislativ unabhängiges Vorschlagsgremium.
Das ist ein Vorschlag, Frau Nussberger. Sie haben die internationale Bandbreite der Möglichkeiten im Blick. Vorhin hatten Sie gesagt, Ihnen fällt nichts Besseres ein als das, was wir haben. Aber das ist ja trotzdem ein Sachargument, was sagen Sie da?
Ja, also das ist in der Tat das am weitesten verbreitete Modell, der sogenannte Judicial Council, der Richterrat. Den haben wir auch europäisch als Standard empfohlen mit der Idee, dass eine Besetzung mit über 50% von Richtern, gewählten Richtern in diesem Gremium vertreten sein soll. Das betrifft jetzt nicht nur die Verfassungsrichterwahl, sondern insgesamt die Richterernennung. Und da kann ich nur aus der Erfahrung sagen, wir haben unheimlich viele Probleme mit der Frage, ob diese Leute dann tatsächlich unabhängig sind. Also wir haben da eben, und da spreche ich jetzt aus der Erfahrung, dass diese Systeme permanent reformiert worden sind und dass wir da eben sehr viel, muss ich jetzt ehrlich sagen, auch Korruptionsfälle in diesen Gremien haben. Also es sieht manches auf dem Papier dann besser aus als in der Realität. Also diese Judicial Councils werden wirklich als Standard, mittlerweile auch von der Venedig-Kommission, da bin ich ja mit deutsches Mitglied, empfohlen für Richterernennungen insgesamt in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich ist man zurückhaltend, weil man sagt, never change a running system, weil es ja gut funktioniert hat und die Akzeptanz der deutschen Justiz höher ist und auch der österreichischen und Schweizer Justiz, obwohl sie nicht dieses System hat. Aber das betrifft, wie gesagt, die Richterwahl allgemein, die Vorschläge zu den Verfassungsrichtern, da gebe ich natürlich recht, dass die bei uns von den Parteien kommen und nur von den Parteien, so wie unser gegenwärtiges System ist. Bloß da ist meine Frage, meine Rückfrage dann auch, wie kriege ich denn ein Gremium zusammen, das dann tatsächlich unabhängig ist? Also da muss ja auch wieder jemand die wählen, dann muss ich im Zweifel die Parlamentarier wieder dieses Gremium wählen lassen. Und dann habe ich ja eigentlich einen Zirkelschluss. Aber ich bin offen für alles an besseren Modellen. Also mir ist noch nichts begegnet, wo ich sagen würde, das ist nun wirklich absolut überzeugend. Das schlimmste Modell ist eigentlich das Schweizer Modell. Die werden nicht nur von den Parteien vorgeschlagen, sondern die sind den Parteien gegenüber sogar zahlungspflichtig, die Richter, die ernannt werden, weil die Parteien so viel investieren, dass die gewählt werden. Und wenn man das hört, dann sagt man, das ist wirklich der Abgrund. Und die Schweizer sagen, ja, aber Entschuldigung, es funktioniert. Also wir haben da wirklich ein Problem. Und die Schweizer Justiz würden wir von außen nicht in den Topf werfen der Systeme, die nicht funktionieren. Mhm. Also man muss immer gut draufschauen und man muss... Man sucht nach guten Modellen, das Modell ist auch wichtig, aber man muss dann auch noch den Kontext sehen, in dem auch, aus meiner Sicht ist das Wichtigste eben das Vertrauen und vielleicht dazu auch ein Wort, wenn Vertrauen mal unterminiert ist, ist es sehr viel schwerer, es wieder zu gewinnen, als wenn man in einem System ist, in dem Vertrauen da ist, dann muss man einfach sehr gut aufpassen, dass man es nicht verliert.
Herr Dr. Hessler, haben Sie zu dem Thema noch etwas hinzuzufügen?
Würde der Frau Nussberger sehr gerne auch hier wieder ziemlich vollumfänglich zustimmen. Also einmal, wenn man das Verfassungsgericht anguckt und die Frage des Herrn von der ÖDP ist ja die Frage sozusagen, aus welchem Gremium kommt es dann und wie ist das legitimiert und aufgrund welcher Kriterien schlägt jetzt dieses Gremium die Richterpersönlichkeiten vor? Also auch da wieder wäre mein Appell sozusagen, das bestehende System der Wahl der Richterinnen und Richter zum Bundesverfassungsgericht auf der Basis zu lassen, wie es uns auch so zu handhaben, wie es eben früher war. Weil, und jetzt komme ich zum zweiten Teil, wie nennt man sonst Richterinnen und Richter im Justizsystem? Natürlich klingt dieses Counsel-System sehr unabhängig. Und Frau Nussberger hat aber gesagt, welche Schwierigkeiten es teilweise in den Staaten, wo es besteht, ergibt. Und unseres klingt wahnsinnig altmodisch, weil vor allen Dingen in Bayern, da werden die Richterinnen und Richter halt von der Exekutive ernannt, sprich von dem politisch verantwortlichen Justizminister zum Beispiel bei der ordentlichen Justiz. Aber die Praxis bisher ist natürlich so, dass auch das ein sehr gut funktionierendes System ist, zumal es in Deutschland auch durch eine verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung abgesichert ist. Sozusagen jede Richterernennung unterliegt ja auch noch der Kontrolle durch Konkurrentenklagen durch die Verwaltungsgerichte. Also das ist ein System, was altmodisch wirkt, das hat mir auch mein englischer Lordrichter gesagt, was aber funktioniert und im Grunde nicht so hierarchisch ist, wie es daherkommt. Und deswegen ist immer Vorsicht zu bewahren, wenn ich das System ändere, und muss ich auch hingucken, was das für Ergebnisse erzielt. Und deswegen war das Schweizer Beispiel von Frau Nussberger auch sehr instruktiv. Da würde man ja denken, man greift sich ans Hirn, die müssen da was bezahlen an die Parteien. Aber wie gesagt, die Schweizer Justiz funktioniert bis hinauf zum Bundesgericht, was ja auch als Verfassungsgericht wirkt, sehr gut.
Ja, vielen, vielen Dank. Ja, dann mache ich einfach mit meinem. Wir haben eh nur noch 4 Minuten Zeit. Es reicht jetzt gerade noch für eine kleine Schlussrunde. Frau Professor Nussberger, Sie hatten in Ihrer bewegenden Dankesrede hier beim Romano Guardini Preis auch Ihre eigene geistige Verbindung zu Romano Guardini dargelegt. Ich möchte Sie einfach noch mal fragen, inwiefern hat die heute hier geführte Diskussion für Sie eigentlich auch mit Ihrem Glauben, mit Ihrer religiösen Überzeugung zu tun?
Also wenn ich über Gerichtsbarkeit und Schutz der Gerichtsbarkeit nachdenke, dann denke ich eigentlich nicht in der Kategorie von Religion, aber ich habe dieses eine Wort verwendet, Vertrauen. Und das ist vielleicht die Brücke zwischen beiden. Also für mich ist extrem wichtig, dass ich demjenigen, der entscheidet, der in wichtigen Dingen über mein Leben entscheidet, und das sind eben die Richter in wichtigen Fällen, dass ich dem vertrauen kann. Und da würde ich die Brücke sehen, auch zu einem Vertrauen in eine, wie auch immer geartete, sonst geordnete Weltordnung, die auch religiös inspiriert ist. Also da würde ich die Brücke sehen, aber ansonsten mich als sehr eigentlich im französischen System so völlig in unterschiedlichen Gehirnhälften denkend erachten. Also will ich das eine vom anderen trennen, und wenn ich juristisch argumentiere, dann argumentiere ich juristisch.
Herr Dr. Hessler, sehen denn Sie in dieser Böckenförde-Thematik, der Staat kann sich seine Grundlagen nicht selber geben, sehen Sie da die Kirchen, ich spreche jetzt ein bisschen in eigener Sache, in guter Sache unterwegs, leisten die, was sie leisten könnten? Da sehen Sie die als einen wichtigen und guten Player an in diesem letztlich ja auch, wie soll ich sagen, Werben um die Mehrheiten? Denn wir haben jetzt nur gesprochen, was passiert, wenn die Mehrheit falsch denkt. Aber das Einfache oder das Bessere ist natürlich, wenn die Mehrheit sich einfach einig ist, dass sie ihre demokratischen Strukturen zu schätzen weiß. Wie beurteilen Sie da die Rolle der Christen und der Kirchen in unserem Land?
Also ich würde die Kirchen in unserem Land, jetzt sprechen wir natürlich in unserem Land hauptsächlich die beiden großen, meine evangelische und die katholische Kirche, an die würde ich jetzt seit vielen Jahrzehnten auf der Seite der Freiheit sehen. Es gibt auch ein Buch von Kardinal Marx dazu. Und deswegen, glaube ich, sind sie die richtigen Verbündeten für die Gesellschaft, die Freiheit weiter hochzuhalten. Und auch, ich glaube, das wird künftig auch eine ihrer Aufgaben sein, auch in ihrem Kernbereich zu zeigen, was Christentum eigentlich ist, weil da können sie auch in der Welt rumschauen, was da so alles behauptet wird, was unter Christentum fällt. Das, glaube ich, würde ich anders sehen, und da sehe ich sie in einer wichtigen Aufgabe, nicht nur gesellschaftspolitische Fragen anzusprechen, wie es auch ihre Akademie tut, sondern allgemein diesen christlichen Freiheitsgedanken, das, glaube ich, ist ganz wichtig, hochzuhalten und zu vermitteln.
Stelle ich am Ende noch eine selbstkritische Frage aus kirchlicher Sicht an Sie beide mit einer Bitte um eine sehr kurze Antwort, also ja oder nein. Muss die Kirche im Innern demokratischer werden, um glaubwürdig für die Demokratie als Gesellschaftsform eintreten zu können, oder sind das zwei Paar Schuhe?
Es würde ihr gut tun.
Herr Hessler?
Ich würde auch ja sagen, das würde ihr sicher gut tun. Sehe ich auch so.
Alles klar. Mit diesem Schlenker möchte ich damit das Gespräch beenden. Ich verspreche mal unseren Teilnehmern, dass wir pünktlich um 13 Uhr in die Mittagspause gehen können oder die letzte Folge von The Summer I Turned Pretty schauen, die heute rausgekommen ist oder was auch immer Sie noch vorhaben mit dem heutigen Tag. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden sehr, sehr herzlich. Ich fand, es war ein ausgesprochen zuträgliches, interessantes, anregendes und auch angenehmes Gespräch. Toll, dass Sie sich uns zur Verfügung gestellt haben. Danke auch den Teilnehmerinnen und Teilnehmern fürs Zuhören und Mitmachen. Und damit gebe ich nur noch einen kurzen Blick auf die nächste Woche. Da reden wir über Biodiversität, auch ein starkes Thema. Und ja, ich verabschiede mich und ich blende noch einmal am Schluss diesen Applaus ein, den ich vorhin hatte. Sie haben es sicher gemerkt, dass das künstlich war. Es irritiert mich immer so auf Zoom, dass es das nicht gibt. Insofern, der Applaus jetzt gilt Ihnen, auch wenn die Teilnehmerinnen der Veranstaltung ihn selber nicht äußern können. Tschüss und vielen Dank.
Vielen Dank, auf Wiedersehen.
Dankeschön, auf Wiedersehen.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.